Willkommen zurück zu Young Corporate, dem Rechtspodcast für Gründerinnen und Gründer. Heute haben Tobias und ich Thomas Lambriger zu Gast, Partner bei IOM Advisory und Business Angel. Hallo Thomas.
Hallo zusammen und freut mich, dass ich hier dabei sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du da bist. Ich habe dir schon gesagt, du bist Partner bei IOM Advisory und Business Angel. Vielleicht kannst du erstmal zu Beginn unseren Hörern erzählen, was IOM macht und was du konkret dort machst.
IOM Advisory ist eine klassische mittelständische M&A-Boutique. Wir machen sogenannte Small- und Mid-Cap-Transaktionen und helfen im Wesentlichen Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, ihre Unternehmen zu veräußern. Also der Klassiker ist da die Nachfolgeregelung. Was wir aber auch eben machen, ist auf der sogenannten Buy-Side Finanzinvestoren, Private-Equity-Investoren dabei zu unterstützen, Unternehmen zu kaufen, in Unternehmen zu investieren. Und der dritte Standbein der IOM Advisory ist die Eigenkapitalerhöhung bzw. das Fundraising für Wachstumsunternehmen. Das ist sozusagen mein Day-Job. Was ich aber eben auch mache, ist, über das Vehikel Vireo Ventures investiere ich eben in junge Wachstumsunternehmen aus dem Bereich Cleantech, Greentech, also Digitalisierung und Dekarbonisierung der Energiewirtschaft. Das mache ich deshalb, weil ich, bevor ich Investmentbanker, M&A-Advisor geworden bin, eben Partner bei einer Venture-Capital-Firma gewesen bin.
Prima, dann würden wir mal zum Thema heute übergehen. Wir hatten uns überlegt, über was können wir gut zusammen sprechen. Und da sind uns zwei Themen eingefallen. Und das erste davon würden wir heute besprechen, das ist das Thema Finanzierung. Vielleicht versuchen wir mal kurz aus rechtlicher Sicht so einen kleinen Abriss dazu zu machen, ein bisschen den Rahmen darzustellen. Und dann wäre es prima, wenn du, Thomas, danach quasi aus Praktikersicht noch was dazu beisteuern würdest.
Sehr gerne.
Ja, dann vielleicht fangen wir mal an mit den zwei grundsätzlichen Konzepten der Finanzierung, nämlich der Eigenkapitalfinanzierung einerseits und der Fremdkapitalfinanzierung andererseits. Was ist Fremdkapitalfinanzierung? Das ist in der Praxis im Wesentlichen das sogenannte Gelddarlehen. Das heißt, das Unternehmen geht hin zur Bank und nimmt dort ein Darlehen über einen bestimmten Geldbetrag auf. Hierbei sind dann die Risikoverteilungen besonders zu berücksichtigen, weil das im Wachstum befindliche junge Unternehmen wahrscheinlich noch keine Assets haben wird und deswegen geringe Bonität haben wird, sodass sich die Bank dieses Risiko entsprechend entweder vergüten lassen wird oder halt besichern lassen wird. Das in der Regelfall dadurch, dass die Gründer selbst mit in die Haftung genommen werden, meistens durch Bürgschaften oder dadurch, dass sie irgendwelche ihrer anderen Assets zugunsten der Bank belasten. Von der Fremdkapitalfinanzierung zu unterscheiden ist die Eigenkapitalfinanzierung. Dort wird der Finanzgeber bzw. der Investor mit Gesellschafter des Unternehmens. Und hier kann man dann unterscheiden zwischen den verschiedenen Gesellschaftsformen, was die Risikoverteilung angeht. Tobias, vielleicht willst du kurz Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft erklären?
Ja, gerne. Also im Regelfall, ich glaube, die meisten Startups sind sicher als UG, als GmbH organisiert. Das fällt also unter die Kapitalgesellschaften, genau wie zum Beispiel eine Aktiengesellschaft. Auf der anderen Seite gibt es Personengesellschaften, das sind dann zum Beispiel die GmbH und Co. KG, die OHG, eine offene Handelsgesellschaft und auch die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Was habe ich für Vorteile in der Kapitalgesellschaft? Grundsätzlich habe ich erstmal den Vorteil, dass ich einen Haftungsschirm habe. Also zwischen mir und den Gläubigern der Gesellschaft ist die Gesellschaft mit ihrem Vermögen und die steht dann auch nur für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Wenn ich im Personengesellschaftsrecht bin, dann haften grundsätzlich die Gesellschafter auch mit für Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Bei der Kommanditgesellschaft ist das dann allerdings zum Beispiel beschränkt für die Kommanditisten auf ihrer Haftsumme, die im Handelsregister eingetragen ist. Bei einer offenen Handelsgesellschaft aber zum Beispiel stehe ich da quasi voll im Feuer drin. So kann ich also eine GmbH und Co. KG relativ ähnlich ausgestalten, was die Haftung nach außen dann aussieht. Ich kann nämlich bei der Kommanditgesellschaft auch eine GmbH als Komplementärin, also als alleinige persönlich haftende Gesellschafterin nehmen, bei der dann wiederum eben die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen der GmbH beschränkt ist. Ja, wie sieht das aus jetzt bei der Übertragbarkeit von Gesellschaftsanteilen? Das ist bei der Personengesellschaft sehr einfach. Ja, sie sind, wie man so schön sagt, sehr leicht fungibel. Das ist bei der Kapitalgesellschaft anders, jedenfalls bei der GmbH. Da brauche ich für die Übertragung von einem GmbH-Anteil immer auch den Notar. Also ich brauche einen Geschäftsanteilskauf- und Übertragungsvertrag, der notariell beurkundet wird. Bei der Personengesellschaft kann ich das eben auch ohne machen. Bei der AG kann ich das übrigens auch ohne Notariat machen, aber bei der GmbH ist das eben erschwert.
Ja, so viel theoretische Ausführungen vorab. Vielleicht, Thomas, kannst du aus der Praxis mal berichten, wie läuft das im Regelfall ab? Was ist der primäre Weg der Finanzierung? Oder gibt es den überhaupt?
Ja, sehr gerne. Und vielen Dank für den Abriss. Ich glaube, bevor wir sozusagen in die spezifische und typische Wachstumsfinanzierung eintauchen von Startups, die auf in aller Munde sozusagen zurzeit ist, vielleicht nochmal vorweg. Ich glaube, bei der Wahl der Rechtsform einer Gesellschaft ist es immer ganz wichtig, dass der Gründer oder die Gründerin sich vor Augen führt, welches Geschäft möchte ich eigentlich aufbauen? Also Thema, ist es ein stark skalierendes oder soll es ein stark skalierendes Wachstumsmodell sein, wo ich sehr viel Kapital von fremden Dritten aufnehmen muss, um das zu realisieren? Oder ist es halt eher ein klassisch, sage ich mal, mittelständisches, unternehmerisches Unterfangen, wo ich vielleicht organisch über die nächsten Jahrzehnte einfach wachsen möchte? Und bestimmt so ein bisschen, welche Rechtsform und auch Finanzierungsform ich sozusagen machen muss oder überhaupt zur Verfügung stehen. Und ich denke halt, der Großteil der Unternehmen in Deutschland sind einfach unternehmerisch gegründet, mit dem Ziel halt eben entsprechend ein stabiles, wachsendes Unternehmen aufzubauen. Und ich denke, da habt ihr ja auch ganz gut beschrieben, da kann ich halt eine Kapitalgesellschaft gründen, ich kann eine Personengesellschaft gründen. Ich denke, das ist, hat halt alles Vor- und Nachteile und ist beides sehr legitim. Wenn ich allerdings den Weg des Wachstumskapital gehen möchte, des Venture Capitals, gibt es im Prinzip nur eine einzige Rechtsform und das ist die GmbH. Alles andere habe ich bis dato noch nie gesehen. Also weder Privatgesellschaften noch GmbH und Co. KGs von über 100 Investments, die ich bis dato gemacht habe. Es waren immer am Ende GmbHs, das hat verschiedene Gründe, aber einer ist vor allen Dingen halt, wird ja auch hier genannt, dass man halt Gesellschaftsrechte sauber sozusagen aufnehmen kann, klare Trennung zwischen privaten und Gütern der Gesellschaft. Natürlich hat das dann so die Nachteile des Notars in jeder Transaktion und einem relativ aufwendigen Prozess, aber nichtsdestotrotz ist das sozusagen die aus Sicht der Investoren dann saubere Gesellschaftsform. Zum Thema Finanzierung selbst ist es so, dass die klassische Fremdfinanzierung, also Bankdarlehen, eigentlich für diese hochskalierenden Hochrisiko-Wachstumsinvestitionen nicht zur Verfügung stehen. Es wird auch schon gesagt, es gibt einfach in der Regel keine nennenswerte Umsätze, geschweige denn Gewinne, sondern die verbrennen alle halt Geld. Und damit gibt es auch keine Sicherheiten für die Banken einerseits und der einzige Weg drumherum wäre halt entsprechend andererseits, dass man in die persönliche Haftung geht und das ist eigentlich auch keine Option bei diesen Modellen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es halt ausfällt, ist ein Vielfaches höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Das würde auch keiner der Gründer entsprechend dann auch tun und dann in die Privatinsolvenz im Endeffekt gehen. Das heißt, es gibt halt im Prinzip nicht diesen Weg der klassischen Fremdkapitalfinanzierung. Das ist was anderes, wenn ich jetzt sozusagen ein sehr solides Geschäft aufbaue, wo ich vielleicht auch einen überschaubaren Kapitalbedarf habe, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man dann halt entsprechend durch auch eine private Haftung sich das Kapital erstmal am Anfang besorgt, wenn ich sozusagen die Risiken auch überschauen kann und auch kalkulieren kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort an der Stelle.
Er ist da wahrscheinlich eher der Existenzgründer, der jetzt das ohne das herabwürdigen zu wollen, der den Malerbetrieb aufmacht und sukzessive wächst und nicht derjenige, der jetzt mit einer Venture Capital Idee um die Ecke kommt und da massig Geld akquirieren muss.
Absolut. Das sind ja normal die typischen Gründerinnen und Gründer. Und man muss leider sagen, es sind immer noch viel zu viele Gründer. Also wir haben ein riesen, sag ich mal, Gender-Thema im Venture Capital, dass halt viel zu wenige zum Beispiel Frauen gründen. Also das nur mal sozusagen als Side-Note. Aber genau, es geht dann in der Regel darum, dass sofort halt Hunderte von 1000 Euro, wenn nicht sogar Millionen aufgenommen werden, sehr schnell. Die Gründerinnen und Gründer sind in der Regel in den 20ern oder 30ern, haben in der Regel auch kein privates Vermögen oder Immobilien oder sonstiges. Also das heißt, das ist einfach, das wäre der wirtschaftliche Tod, wenn da eine Privathaftung drin wäre. Genau, aber wenn man halt dann eben dieses Fremdkapital oder Entschuldigung, das Kapital von Investoren aufnehmen möchte, dann bietet sich halt die GmbH an und ich kann dann auch nur empfehlen, das halt von Anfang an auch so aufzusetzen. Am Ende ist es halt dann doch nicht so ein administrativer Akt. Ich brauche halt, klar, ich brauche ein bisschen Anschubs, ich brauche diese 25.000 Euro, die ich auch nicht sofort hinterlegen muss. Ich muss einmal zum Notar gehen, da habe ich ein bisschen Kosten und ich habe halt laufende Kosten auch, aber da ist man, wenn man einen guten Steuerberater findet, am Anfang vielleicht irgendwie mit 1.500 bis 2.000 Euro am Anfang auch erstmal bedient pro Jahr von laufenden Kosten. Das heißt, das ist auch überschaubar und ich würde das sofort von Anfang an machen, weil man dann halt keine Probleme hat mit irgendwelchen, ja, Transformation, vielleicht gibt es dann auch schon irgendwelche Wertgegenstände in der Personengesellschaft zum Beispiel und so weiter und so fort. Also ganz klar die Empfehlung, wenn ich Wachstumskapital einsammeln möchte, dann GmbH. Es war mal sehr en vogue, sage ich mal, die GmbH und KKGs und sehr viele Mittelständler sind auch so strukturiert. Bei den Startups ist es tatsächlich so, dass es immer GmbHs sind und oft ist darüber dann halt eine Holding-Gesellschaft, eine andere GmbH oder UG, auch empfehlenswert, wenn man den Wachstumsweg also Wachstumskapitalweg einschlagen möchte. Wieso? Weil, ja, wenn ich Venture Capital mir ins Boot hole als Investor, dann weiß ich, dass es einen Verkauf geben wird und den wird es in 5 bis 7 Jahren geben. Ja? Und dann ist das halt, ich bin jetzt kein Steuerexperte, aber wenn man das so ein bisschen googelt dann, und weiß, dass man verkaufen wird, dann ist das halt auch sehr vorteilhaft in der Regel.
In jedem Fall ist es dann von Vorteil, wenn ich mein Geld quasi nochmal woanders investieren möchte. Ja, also ich möchte mein Geld quasi in der Kapitalgesellschaftsstruktur halten, ja, und nicht bewirken beim Exit, dass es einmal an mich ausgeschüttet wird und es dann neu investieren müssen. Wenn ich jetzt also selbst meine Holding UG oder GmbH oben noch zwischen mich und das Unternehmen setze, dann kriegt also diese Holding beim Exit die Erlöse und ich kann mit dieser Holding dann neu investieren und die Holding selbst zahlt nur einen relativ geringen Steuersatz von, ich glaube, 1,5%. Wenn es aber bei mir ankommen würde, würde ich halt die komplette Kapitalertragssteuer zahlen und könnte es erst anschließend wieder neu investieren.
Und deshalb noch, ich weiß halt als Gründer, dass es einen Exit geben wird. Ich bin in der Regel auch, das ist nicht immer so, also es gibt sehr erfolgreiche Gründer, die auch schon deutlich erfahrener sind, aber in der Regel habe ich doch noch eine lange Karriere danach auch vor mir und dann kann man natürlich mit diesem Kapital, was dann in dieser UG oder GmbH liegt, wieder weiter investieren und muss nicht ein Viertel oder so ans Finanzamt davon erstmal abführen.
Ja, wenn man sich jetzt mal an die typische Eigenkapitalfinanzierungsrunde herantastet, was sind aus deiner Sicht so die typischen Diskussionspunkte, auf die man dort stößt?
Genau, also die klassische Finanzierung läuft eben über eine Eigenkapitalerhöhung. Es gibt noch ein sehr beliebtes anderes Instrument für frühphasige Investments, das Mezzaninkapital, das Wandeldarlehen. Ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Aber der klassische Weg ist die Eigenkapitalfinanzierung und über kurz oder lang wird auch dann jedes, sag ich mal, erfolgreiche Startup auch dort landen, weil es halt auch nur in der Eigenkapitalfinanzierung man wirklich einen neuen Investor, einen neuen Gesellschafter bekommt und dieser Gesellschafter dann auch, oder die Gesellschaft her, meistens sind es ja mehrere, dann auch Einfluss auf das Unternehmen ausüben können, auch im sehr im positiven Sinne aus meiner Sicht, also Stichwort Governance. Ja, dann gibt es halt auch wirklich diese Unterscheidung zwischen Geschäftsführung und Gesellschafter und nicht nur geschäftsführende Gesellschafter, wo das ja dann manchmal ein bisschen hemdsärmlich gehandhabt wird, sage ich mal. Und genau, aber Eigenkapitalfinanzierung bedeutet dann eben, dass ich mir einen Investor reinhole, und dann gibt es halt auch immer Beteiligungsverträge natürlich. Und was wird dort geklärt? Also es wird auch einerseits natürlich geklärt, wie viel investiere ich. Das ist in der Regel schon kein Streitpunkt mehr, weil vorher halt irgendwo abgestimmt. Es gibt eine Bewertung natürlich, ganz wichtig. Die Bewertung ist, wird auch vorher sozusagen in dem sogenannten Termsheet, wo so die kommerziellen Rahmenparameter und ein paar rechtliche Parameter schon vor sozusagen sondiert wurden, sollte das schon auch entsprechend abgestimmt sein und auf Basis dessen halt diese Entscheidung getroffen sein, dass halt der Unternehmer sozusagen den Investor aufnimmt und der Investor auch investieren möchte. Und dann geht es so ein bisschen los. Dann gibt es in den Finanzierungsrunden immer Liquidationspräferenzen, Liquidation Preferences. Ja, das bedeutet, dass in der Regel der Investor erstmal sein Geld zurückbekommt, bevor die Gründer oder die anderen Investoren, die vorher investiert haben, ihr Geld sehen. Das ist absoluter Standard und inzwischen hat sich da in Europa so die einfache Liquidation, also 1x Liquidation Preference etabliert. Das bedeutet, dass man einmal sein Geld zurückbekommt als Investor, bevor sozusagen dann die anderen verdienen. Wann bekommt man das Geld zurück? Im Übrigen als Investor, man bekommt es immer nur im Exit zurück. Also diese ganzen Beteiligungsverträge und auch die ganzen Geschäftsmodelle sind nie darauf ausgelegt, dass es irgendwelche Ausschüttungen gibt, Thema Dividenden, sondern das ist immer darauf ausgelegt, dass es irgendwann einen Verkauf des Unternehmens gibt. Und deswegen Liquidation Preference hört sich erstmal so schlimm an, als ob irgendwas schiefgelaufen ist. Das ist es nicht. Also sozusagen dieser Verkauf oder auch ein Börsengang ist ein Liquidationsevent sozusagen. Ja.
Hat also nichts mit der Investition im Liquidation im eigentlichen Sinne zu tun. Also zielt auf den Exit ab und nicht, dass die Bude platt gemacht wird.
Genau, genau so ist es. Und dieses Kapital, was dann sozusagen an die Gesellschaft da zurückfließt, das ist damit gemeint, das kommt erstmal sozusagen bei denen an, die ganz oben in diesem Liquidation Waterfall, wie das so schön heißt, sind. Und danach erst an die weiteren. Wie gesagt, 1x hat sich inzwischen etabliert, sehr freundlich für Unternehmer oder sehr schön für Unternehmer und Gründer. Früher habe ich auch noch ganz andere Liquidationspräferenzen gesehen. Also als ich irgendwie 2015 angefangen habe, war noch 1,5 und 2 mal eigentlich Standard, dass man fast, also erstmal das Doppelte von seinem eingesetzten Kapital als Investor zurückbekommen hat. Mir wurde nur erzählt, also vorher waren sogar teilweise 3-mal üblich. Also da hat sich die Welt zugunsten der Gründer sehr positiv entwickelt sozusagen.
Meinst du, das könnte sich in Zukunft wieder ändern mit steigenden Zinsen?
Ja, sehr interessante Fragestellung. Also bis jetzt war es halt so, dass die Gründer auf jeden Fall am längeren Hebel waren und das wird auch immer besser. Das dreht sich gerade. Also vor allen Dingen für Wachstumsinvestitionen ein bisschen im späteren, spätphasiger, also wie so Growth-Finanzierung, wie es so schon heißt, Series C, D, E und vielleicht auch schon ein bisschen B, für die das was sagt, dreht sich gerade der Wind und da können die Investoren wieder bessere Konditionen durchsetzen, weil einfach da durch höhere durch die Unsicherheit der Zinsen sind die Investoren halt vorsichtiger und dadurch halt auch gibt es weniger Wettbewerb auf den Deals. Noch vor ein paar Monaten war es so, dass eigentlich es mehr Geld gab zu verteilen als Projekte und deswegen halt diese sehr präferierten Konditionen und vor allen Dingen sehr hohe Unternehmensbewertungen, die man da gesehen hat. Das kann sich durchaus ändern, aber vielleicht nochmal da an der Stelle, wir sind immer noch im Venture Capital über dem, ja, dem langjährigen Durchschnitt. Also es ist nicht so, dass jetzt hier irgendwie keine Deals mehr stattfinden und keine Finanzierungsrunden mehr stattfinden, sondern wir kommen halt von einem extrem heißen Markt und der kühlt sich gerade ab.
Ja, wenn wir uns jetzt mal anschauen, welche Dokumentation brauchen wir denn, wenn ein Investor einsteigt, dann haben wir oder dann können wir unterscheiden zwischen drei Dokumenten, einmal SPA und einmal Investment Agreement und Shareholders Agreement. Das SPA brauchen wir eigentlich nur, wenn der Investor auch Anteile von den Gründern erwirbt. Ansonsten wird alles im Investment Agreement bzw. im SHA geregelt, sei es jetzt auch, was eine Kapitalerhöhung angeht, aber dann im Shareholders Agreement, also im SHA, vor allen Dingen eben auch, wie geht es denn weiter zwischen den Gründern und dem Investor, also welche Rechte haben die einzelnen Parteien später, wie sollen sich die Gründer als Geschäftsführer vielleicht in Zukunft verhalten, also das Zusammenleben wird darin dann geregelt. Bis hin zum Exit, es wird also dann auch schon festgeschrieben, wer eben welchen Teil vom Kuchen später bekommt. Ja, Tommy, vielleicht aus deiner Erfahrung, was würdest du denn als Punkte einschätzen, die schwierig bis eigentlich gar nicht wirklich verhandelbar sind mit Investoren, weil die sich, weil diese Punkte einfach so wesentlich sind für einen Investor, dass ansonsten sein Investment insgesamt eigentlich keinen Sinn machen würde?
Genau, was ist wichtig? Also ich habe gerade diese Parameter, die ich vorhin beschrieben habe, sind eigentlich alle sozusagen Investment Agreement Parameter. Und was ist noch wichtig für die Zusammenarbeit und was ist vielleicht nicht verhandelbar für Investoren? Also, wenn ich jetzt sozusagen dann in dieses Shareholder Agreement gehe und was möchte ich als Investor und was brauche ich in jedem Fall? Also ich brauche in jedem Fall eben diese Liquidationspräferenz. Das ist sozusagen das Analog zu einer Sicherheit, die eine Bank sozusagen nimmt. Ja, das ist sozusagen die Mindestabsicherung. Deswegen ist das, ich würde kein Investment machen ohne eine Preference, wie das so schön heißt. Dann, was brauche ich noch? Ich muss wissen, dass ich wieder aus dem Unternehmen herauskomme. Und das sind diese sogenannten Drag-Along und Tag-Alongs gelten dafür. Ich muss sicherstellen, dass sozusagen, vielleicht habe ich nur 1, 2, 3%, wie auch immer, an dem Unternehmen, dass ich in einem Fall, wo Teile des Unternehmens verkauft werden, vielleicht an einen Strategen oder so, nicht irgendwo da sitzen bleibe mit meinem Anteil und dann weiß ich ja wahrscheinlich, dass es auch nie wieder irgendwie einen Exit-Fall geben wird und dann habe ich einen theoretischen Wert für die Anteile, aber keinen praktischen. Weil dann sitze ich da sozusagen mit meinen 2% und kann meine Anteile nur sehr schwer wieder veräußern. Und deswegen gibt es halt sozusagen auf der einen Seite die Möglichkeit, dass das sollte es immer den Tag-Along geben. Das heißt, ab einer bestimmten Schwelle kann ich halt mitverkaufen. Also sage ich mal, weiß nicht, wenn über 50% des Unternehmens veräußert werden, dann habe ich das Recht, zu den ganz gleichen Konditionen an den gleichen Käufer mitzuverkaufen. Das andere ist sozusagen das Drag-Along. Das Drag-Along ist halt entsprechend wichtig, dass auch kein, ich entschuldige das harte Wort, aber dass kein anderer Gesellschafter sozusagen in so einem Transaktionsszenario, dass es einen Bieter gibt, alle wollen verkaufen, alle sind super happy, dass da jemand mit 1, 2% die anderen sozusagen erpressen kann, weil er sich weigert mitzuverkaufen. Und deswegen gibt es halt entsprechend diesen Drag-Along, dass ab 75% Stimmanteil, ab 50% Stimmanteil, was auch immer, können die anderen einfach mitgezogen werden. Ja, dass die mitverkaufen müssen auch, zu den gleichen Konditionen, ja, anderen dann auch. Und in diesen Kapitalerhöhungen sehe ich in der Regel halt diese, also am meisten so 75%, manchmal 50% oder 50+%, je nachdem auch, wie die aktuelle Gesellschafterstruktur aussieht. Irgendwann habe ich ja sehr viele unterschiedliche Parteien drin, dann gehen auch die Schwellen teilweise runter. Oder es lassen sich sogar teilweise, aber da wäre ich, also da, das ist dann Verhandlungssache tatsächlich. Manche Parteien wollen auch ein einseitiges Recht haben, wenn das ein Großinvestor ist, den Verkauf anzustoßen. Das heißt nicht, dass man dann dürfen natürlich alle mitverkaufen, aber sozusagen, dass da eine Partei in den Lead geht. Genau, also Tag-Along, Drag-Along ist unverhandelbar für jeden Investor. dann halt entsprechend die Liquidation Preferences und auch, dass es ein ausgewogenes Stimmverhältnis gibt. Also dass im Prinzip vor allen Dingen am Anfang, also kein Investor möchte eigentlich sofort alleine bestimmen oder generell alleine bestimmen, darum geht es nicht. Aber man möchte auch nicht, dass zum Beispiel die Gründer machen können, was sie wollen. Und deshalb gibt es halt so ein paar, wird immer viel diskutiert über die Governance, also was sind zustimmungspflichtige Geschäfte und so weiter. Und dass halt immer die Investoren im Prinzip sich schützen können, dass sie nicht übervorteilt werden. Ja. Ist aber dann im Spezifischen zu sehen, welche Terms das genau sind. Und da hängt halt immer auch von der Konstellation der Investoren ab.
Und wahrscheinlich von der Ausgestaltung. Die können es halt in der Gesellschafterversammlung belassen, dass sie sich mit allen Gesellschaftern, egal wie viele es dann gibt, auseinandersetzen müssen. Oder sie richten zum Beispiel durch Satzung einen Investorenbeirat oder so ein. Genau. Oder ein paar Investoren, vielleicht die Seed-Investoren drin sitzen oder sonstige Experten, die dann über die Zustimmung zu zustimmungspflichtigen Maßnahmen entscheiden.
Genau, das ist ein super Stichwort, Beirat. Also das kann ich auch nur empfehlen. Das ist ja nicht vorgegeben, also ist ja nicht verpflichtend, als GmbH so etwas zu haben. Das ist ja praktisch, wird ja so ein Aufsichtsrat simuliert, sage ich mal, wenn ich jetzt wieder an die AG denke. Aber ich kann das sehr empfehlen und diesen Beirat auch nicht nur virtuell sozusagen als irgendwie Kaffeerunde zu installieren, sondern auch eben mit bestimmten Kompetenzen, dass es auch zustimmungspflichtige Geschäfte dort gibt. Und das muss dann halt eben auch nicht deckungsgleich sein zu der Anteilsverteilung. Und du hast auch schon gerade gesagt, dann hat man in der Regel einen Beirat von 3 oder 5 Leuten, immer ungerade, ja, damit man da auch zu Beschlüssen kommen kann. Und dann wird halt oft natürlich, wenn die Gründer dort vertreten und dann gibt es normalerweise jemanden aus der Seed-Runde, dann gibt es jemanden aus der Series A-Runde dann und manchmal auch einen unabhängigen Dritten, der dann auch vielleicht auch gar keine Anteile am Unternehmen hat. Wobei ich das auch eher selten sehe, vor allen Dingen in der früheren Phase, muss ich sagen. Ja. Vielleicht noch einen ganz wichtigen, weil ich das tatsächlich jetzt immer wieder gesehen habe, weil ich ja mit meinem Angel-Vehikel sehr früh investiere. Das war später, als ich noch sozusagen institutioneller Investor war, kein Thema, weil da anscheinend schon diese Flauseln den Leuten aus dem Kopf gewaschen worden sind. Aber ich sehe immer wieder, wenn uns Shareholder-Agreements vorgelegt, wo ziemlich harte Wettbewerbsverbote sind für Investoren. Und nicht nur für die Gründer, also nicht die Gründergesellschafter, wo das ja sinnvoll ist, dass die nicht halt sofort irgendwo eine Konkurrenzveranstaltung aufbauen, sondern auch für die Venture Capital Investoren. Und das ist etwas, das können wir nicht akzeptieren. Also da würde ich sogar so weit gehen, da würde ich halt eher dann den Deal nicht machen. Wieso nicht? Das ist unser Job als Investor, in Startups zu investieren. Und normalerweise hat man auch einen Fokus. Ja, zum Beispiel bei mir ist es halt Energie, Digitalisierung der Energiewirtschaft, Cleantech, Greentech, wie man das auch immer nennen möchte. Und ich kann nicht sicherstellen, dass es nicht Überschneidungen gibt zwischen den Startups, in die man investiert. Und da würde man sich Fesseln anlegen, die im Prinzip bedeuten, dass ich mein eigenes Geschäft nicht frei ausüben kann. Und deshalb ist das ein No-Go. Und die institutionellen Fonds, die würden einem sowieso den Vogel zeigen, ja, später. Aber das ist halt, also das machen auch gerne Anwälte, schreiben das da gerne rein in die Verträge, vor allen Dingen, wenn man nicht so viel Finanzierungsrunden gemacht hat. Aber das ist eine Kleinigkeit, aber mir ist es jetzt wirklich die letzten Male gehäuft begegnet. Deshalb nur hier die Erwähnung.
Ja, vielleicht noch kurz zum Beirat. Der, wie du schon sagst, der ist bei der GmbH ein freiwilliges, ein fakultatives Organ. Ich muss einen Aufsichtsrat einrichten, wenn ich mitbestimmungsrechtliche Schwellen überschreite, aber da wird man im Startup-Bereich weit von entfernt sein, sodass ich diesen Beirat, auf den dann aktienrechtliche Vorschriften keine Anwendung finden, wenn ich aufpasse mit der Ausgestaltung, ihn eben auch frei ausgestalten kann, was seine Kompetenzen und Befugnisse angeht. Wenn ich dann halt einen richtig klassischen Aufsichtsrat draus mache, wie er halt dem Aktienrecht zugrunde liegt, dann muss ich mich auch daran messen lassen. Aber sonst kann ich mich frei bewegen da. Ja.
Okay, prima. Dann würden wir jetzt vielleicht einen Schritt weitergehen. Wir haben eben über EK, FK gesprochen und insbesondere über die entsprechenden Vereinbarungen, die ich treffen muss mit dem Investor, wenn ich eben EK vereinbare. Jetzt kommen wir zu einer Mischform zwischen EK und FK, und zwar das Wandeldarlehen. Kevin, was ist denn das Wandeldarlehen erstmal kurz aus rechtlicher Sicht?
Also grundsätzlich ist das auch erstmal ein Gelddarlehen, wie das typische Fremdkapitalgelddarlehen auch eins ist. Ich nehme Geld bei einem Geldgeber auf, dem aber die Option eingeräumt wird, seinen Rückzahlungsanspruch einzulegen und dadurch Gesellschafter zu werden. Also dann wird eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Ich lege meinen Darlehensrückzahlungsanspruch ein und bekomme dafür Anteile. So, das ist die grundsätzliche Struktur dieses Wandeldarlehens. Ich muss das nicht. Ich muss mein Geld, den Zurückzahlungsanspruch nicht einlegen. Ich kann auch die Rückzahlung fordern. Ja, und das ist eigentlich in gewisser Weise umstrittenes Instrument, was die Urkundungspflicht angeht. Also es gibt da stellenweise Diskussionen drum, ob ich wegen dieses Anspruchs, wegen dieser Option, Gesellschafter zu werden, das Wandeldarlehen beurkunden muss. Und wenn man sich die Venture Capital Literatur anguckt, dann muss man wohl auch zu Recht sagen, dass es das nicht ist, dass man den nicht beurkunden muss, was auch, glaube ich, in der Praxis der Regelfall ist, dass man es nicht tut. Oder?
Genau. Ja. Genau, also mir ist das auch zu Ohren gekommen, dass es da einen Disput gibt sozusagen auf der juristischen Seite oder ein Gesellschaftsrecht oder ein Disput geben kann. Aber de facto ist es so, dass das ja gerade der große, große Vorteil ist von den Wandeldarlehen, dass man deshalb nicht zum Notar geht. Und das habe ich auch noch nicht gesehen, dass das jemand getan hat. Ich muss aber auch zugeben, ich musste auch noch nie ein Wandelsrecht irgendwie durchklagen oder so. Ja. Deswegen, ich glaube, wenn man in dem Szenario ist, dann ist sowieso das Unternehmen am Ende. Oder meist. Also, oder die, zumindest die, das Vertrauensverhältnis zwischen Investor und Gesellschaft.
Ja. Ja, vielleicht ist noch interessant bei dem Wandeldarlehen, wie die Bewertung stattfindet. Wie viele Anteile ich bekomme für meinen Rückzahlungsanspruch, wie das in der Praxis passiert.
Ja, genau, also das vielleicht auch da, ihr habt es ja schon erwähnt, vielleicht bevor wir dann in die Terms gehen, also nochmal zu unterstreichen, was ich gerade gesagt habe, also diese Wandeldarlehen, die sind extrem beliebt und gerade für frühphasige Investitionen oder für sogenannte Brückeninvestitionen, also wenn ich zwischen zwei Finanzierungsrunden bin, werden die sehr, sehr gerne gewählt und zwar aus den folgenden Gründen. Also man kann es super schnell machen. Also im Prinzip könnte man in einem Tag halt so ein Wandeldarlehen abschließen zwischen seinen Investoren. Die sind super standardisiert inzwischen. Für mich ist das relativ simpel, diese Struktur. Man muss aber sagen, wenn man das erste Mal macht, dann ist nichts davon simpel und rechtliche Beratung immer empfohlen aus meiner Sicht. Aber wenn man das halt so oft macht, wie ich es halt tue, dann, ja, dann ist es halt sehr angenehm, weil es ist wirklich sehr standardisiert und auch überschaubar vom Umfang. Also so ein Wandeldarlehensvertrag kann man auch auf wenigen Seiten machen, während halt diese ganzen Gesellschaftsverträge bei einer GmbH, echten Eigenkapitalerhöhung, da deutlich länger sind. Also wie gesagt, sehr Schnelligkeit ist super, dann mit dieser sozusagen Standardisierung, die ich nannte, sind halt die Transaktionskosten gering, weil ich normalerweise da deutlich geringere Kosten für die Rechtsberatung habe und ich habe gar keine Kosten für den Notar. Das ist halt wunderbar. Und das Dritte ist auch, dass ich mit diesen Wandeldarlehen auch sehr gut internationale Investoren halt auch handeln kann. Ja, also das ist im angelsächsischen Raum auch sehr beliebt und bekannt. Und ich habe auch da in der Regel keine großartigen Erklärungsprobleme, ja, wieso diese Vertragsform die richtige ist, wieso diese Terms so und so ausgestaltet sind. Ich muss nicht erklären, was halt ein Notar ist. Das ist ja auch für viele im Ausland erstmal etwas Ungewöhnliches und deshalb auch wirklich international sehr gut einsetzbar. Aber der große Nachteil ist, dass die Wandeldarlehensgeber, wie eben schon gesagt, also rein technisch sind das erstmal Darlehensgeber und damit haben die eigentlich keinen Einfluss auf das Unternehmen. Ja, also dieses Thema Governance ist dort erstmal nicht vorhanden. Die Gründer können tun und lassen, was sie möchten. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber worüber spricht man dann? Also normalerweise ist also man macht halt dieses Wandeldarlehen und dann hat man das Recht, entsprechend in der nächsten Kapitalrunde, in der nächsten echten Kapitalrunde zu wandeln. Und zwar zu den gleichen Konditionen wie dann der neue Investor. Das ist normalerweise in diesen Verträgen so festgelegt. Was bekomme ich dafür, dass ich halt sozusagen jetzt aber ins Risiko gehe und im Prinzip ja nur erstmal einen Kredit gebe oder ein Darlehen gebe und in einem für ein Hochrisikoinvestment? Also erstmal bekomme ich einen Discount, also einen Rabatt auf die Bewertung der nächsten Runde. Das ist der, wie gesagt, wie schon gesagt, der sogenannte Discount. Und dieser Discount bewegt sich in der Regel zwischen 20 und 25% heutzutage. Also 20% hat sich eigentlich so eingependelt. Es gibt immer mal wieder Runden mit 25%, es gibt auch manche mit 15% für spätphasige Wachstumsinvestoren, wo man vielleicht nur 3 Monate bis zur nächsten Kapitalrunde hat, dann ist das immer noch eine schöne Rendite. Das ist immer vorhanden und muss immer vorhanden sein. Was auch noch immer vorhanden sein muss, ist natürlich der Zins. Der Zins interessiert keinen Investor. Da geht es eher darum, was hält einem Fremdvergleich stand. Man darf nämlich hier Thema Schenkung und so ein Kram. Deshalb muss man einen Zins halt auch da definieren. Und der Zins liegt in der Regel zwischen, was ich jetzt so gesehen habe, zwischen 2,5 und 6%. Also die Spannbreite ist da ziemlich breit, 6% inzwischen weniger, beziehungsweise wahrscheinlich bald demnächst wieder, aber in den letzten Monaten war das eher in Richtung 2,5% war da der Standard. Und dann wird es spannend. Und dann gibt es nämlich den sogenannten Cap. Und der sogenannte Cap ist im Prinzip eine implizite Bewertung, die man dort für das Investment macht. Und das möchte man ja eigentlich auch gar nicht machen bei einem Wandeldarlehen, denn ich habe nämlich einen riesen Vorteil vergessen. Man muss sich nicht um eine Bewertung eigentlich streiten im Wandeldarlehen. Man be verschiebt die Bewertungsfrage eines Startups in die Zukunft und schiebt die auf den e echten ersten oder nächsten Eigenkapitalgeber. Nichtsdestotrotz ist das so, dass wenn ich halt wirklich sehr frühphasig investiere, dann reichen diese 20% Discount eigentlich nicht, um mein Risikoprofil abzudecken. Sondern da möchte ich halt auch irgendwo dafür kompensiert werden, dass ich so früh an das Unternehmen geglaubt habe und so ein hohes Risiko eingegangen bin. Und deswegen gibt es den Cap. Und der Cap ist halt keine echte Bewertung in dem Sinne, dass der auf jeden Fall zutrifft. Und deswegen ist das einfacher zu verhandeln. Und auch die Gründer sind da, sage ich mal, ein bisschen offener für und auch die Investoren ein bisschen großzügiger. Aber nichtsdestotrotz wird der verlangt und ich würde das auch bei, sage ich mal, Pre-Seed- und Seed-Investitionen auch immer sehen wollen als Investor. Und dieser Cap bedeutet im Prinzip einfach, dass ich entweder diesen Discount bekomme bei der nächsten Kapitalrunde, also 20% auf die nächste Kapitalrunde, oder beziehungsweise maximal den Cap bezahle. Also sagen wir mal, ich habe eine Bewertung von 10 Millionen Euro im Unternehmen oder einen Cap von 10 Millionen Euro abgestimmt. Dann zahle ich maximal eine Bewertung von 10 Millionen auf die nächste Eigenkapitalerhöhung oder 20% von der Bewertung, also 20% weniger als die nächste Bewertung in der Kapitalrunde. Als Beispiel jetzt einfach, ich habe einen 10 Millionen Cap abgestimmt. Der nächste Investor, die nächste Eigenkapitalrunde findet zu 20 Millionen statt, dann kriege ich meine Anteile für 10 Millionen. Und wie funktioniert das dann technisch? Ich habe dann zum Beispiel ein Wandeldarlehen von 1 Million gegeben, dann wandelt diese 1 Million sozusagen zu einer Bewertung von 10 Millionen in der Kapitalrunde dann zu Eigenkapital, beziehungsweise ich kriege dann halt 10% am Stammkapital vom Unternehmen.
Ja, prima. Vielen Dank für die tollen Ausführungen, Thomas.
Vielen Dank. Es war mir eine Freude, bei euch zu sein.
Damit sind wir einmal durchs Thema Finanzierung durch. Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt und wir hoffen, dass wir euch interessante Sachen vermitteln konnten und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.